ARD.
Ich habe nachts immer Hunger. Krass. Ich habe immer zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens Hunger. Ich habe neulich hatte ich so einen Apfelkuchen gekauft, so richtig schön schlonzig und so. Und dann bin ich wirklich nachts runtergegangen und dann habe ich so richtig reingehauen.
Und der ist so schlonzig. Und man würde denken, die Presse ist in Spanien und in Italien viel schlimmer,
ist
aber in Deutschland ist sie viel schlimmer als überall anders. Also wenn ich in so einem Red Carpet bin oder sowas und dann werden mir manchmal so Fragen gestellt, fühlst du dich nicht schlecht, dass du hier bist und deine Tochter ist zu Hause und du bist nicht bei ihr und so, du bist
aber
hier.
Aber gut, dass dir als Mann das aufgestellt wird. Ich bringe mein Kind zur Welt.
Ja.
Und dann kriege ich eine SMS von meiner Presseagentin. Die Zeitung hat gerade angerufen, dein Kind kam zur Welt. Und ich hatte noch nicht mal den Raum verlassen.
Hä?
Ey, das muss ja bedeuten, dass eine der Personen hier in diesem Raum das gespoilert haben an die Zeitung.
What?
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Alba de Soler
und Colleen Ullmann-Fernandes. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Du hast gerade noch eine Story hochgeladen, ne?
Und du checkst doch Mails, ne?
Also. Nee, ich habe mir ein Stichwort aufgeschrieben.
Ah, okay.
Und zwar Instagram.
Instagram, sehr gut.
Seit wann bist du da?
Auf Instagram.
Oh oder Gott. Instagram, wo hast du denn jetzt gerade deine Story hochgeladen?
Das war gerade Instagram, ja. Also, ja, weil dieser Podcast ist ja sehr lang und man merkt, also man ist ja voll sozusagen im Game drin. Man muss ja mittlerweile, also alles andere, das Leben geht ja noch weiter. Deswegen hier kurz schnell vor dem Podcast nochmal kurz eine Story
nebenbei Mails checken.
Ja, kurz eine Story hochladen.
Telefonieren.
Noch. Oh Gott, ey, also das kommt man gar nicht mit. Aber es ist schön. Instagram bin ich, glaube ich, seitdem es Instagram gibt, glaube ich. Also
Du warst so einer der Ersten.
Also ich war auf jeden Fall noch da, als man nur Fotos hochladen konnte. Mhm. Und die viereckig waren alle.
Aha.
Und es war, aber ich also mindestens 15 Jahre oder so.
Boah, krass. Also ich bin ja noch recht frisch bei Instagram.
Mhm.
Ich wollte da gar nicht hin, was für viele super verwirrend war. Also immer, wenn man fragte, wie ist denn dein Instagram? Und ich sagte, gar kein Instagram. Dann waren die Leute so, was mit dir los?
Okay, krass.
Du hast kein Instagram? Was machst du denn den ganzen Tag?
Ja, aber das war dann ziemlich spät, wenn Leute schon
super
so gefragt haben. Okay,
super
letztes
spät.
Jahr oder was?
ein bisschen früher. Und ich bin mehr so aus Versehen da gelandet, weil es gibt ja Mitarbeiterverträge, wo drin steht, du musst so und so viele Posts bei Instagram absetzen. Und meine Presseagentin einfach unterschrieben, weil sie dachte, jeder Mensch hat Instagram.
Ja, ich finde so Leute, die kein Instagram haben, ein bisschen spooky auch.
Ja, und dann war sie so, sie hat es unterschrieben.
Ja.
Und sie so, ja, da musst du so und so viel posten. Und ich so, aber ich bin gar nicht bei Instagram. Mm. Und sie so, ja, aber jetzt schon. Und dann war
also,
ich bei Instagram.
Ich bin ja nicht mehr in diesem Single-Game und so, aber so, weißt du, wenn... Das sehe ich ja voll oft in so Filmen oder halt so von Freunden, die so erzählen so, ja, dann waren wir hatte ich ein Date mit ihm oder sowas und dann hatte er aber kein Instagram. Und dann war es so, oh mein Gott, das ist irgendwie so, ja, das ist voll die Red Flag anscheinend und früher war das so voll okay, also vor 15 Jahren natürlich noch.
Aha.
Und jetzt heute, wenn es keine Info von dir gibt da draußen irgendwie, dann ist es mega die Red Flag.
Weil du eigentlich irgendwas zu verheimlichen hast.
Ja, man macht jetzt mal so einen Check, so einen Background-Check, so wie die CIA.
Das ist interessant.
Ja.
Verstehe.
Ja,
okay, also im Single-Game, wobei man würde dann ja, wenn man eher so der No-Instagram-Typ ist, auch nach jemandem suchen, der auch eher nicht so da ist und dann findet man sich ja auch wieder.
Kann sein, aber also, gibt's nicht viele. Ja.
Krass.
Wo findet man sich denn dann?
In
einer Bar
denn
oder was?
Die Leute, die nicht bei Instagram sind.
Richtig, ja.
Ja.
Und hast du TikTok auch? Sorry.
Nee, habe ich gar nicht.
Okay.
Muss ich auch mal hin, ne?
Naja, also musst du nicht, also gar nichts musst du eigentlich. Du kannst auch von Instagram weg, wenn du magst. Aber naja, ich glaube, ich weiß es nicht.
Mhm.
Manchmal landen, bestimmt gibt es Videos von dir auf TikTok.
Ja,
von
das erzählt meine Tochter immer.
Ja,
die kam irgendwann mal an und sagt, warum hast du denn den Tom von Tokyo Hotel das und das gefragt? Ich so, hä? Kommt jetzt diese Frage, was meinst du, wovon redest du?
Ja, voll.
Ja, und dann werden ständig irgendwelche Clips von mir hochgeladen. Und dann sagt sie, ja, und dann das und das hast du den und den gefragt, das war aber nicht nett. Was? 10 Jahre her? Wie kommst du denn jetzt darauf?
Krass.
Ja, habe ich gerade bei TikTok gesehen.
Ja, das ist krass, weil TikTok ist einfach, vor allem, ich finde, TikTok nimmt manchmal auch Sachen aus dem Kontext. Weil es ist ja nur so eine kleine Frage in einem ganzen Interview und es ist nur dieses kleine 10-Sekunden-Snippet.
Ja.
Und dann denkt man, hä? Und also, ja. Und es nimmt ja auch Sachen von der Vergangenheit, wie du gerade sagst.
Und wir hatten so eine, ähnlich wie hier, wir haben wir so einen Kaugummiautomaten mit Fragen.
Ja.
Und ein ähnliches Konzept hatten wir in der Nachmittagssendung im Musikfernsehen. Und zwar war da ein Ball mit unangenehmen Fragen.
Okay.
So, das heißt, die habe ich gar nicht selber vorbereitet, sondern, ich muss jetzt mal spoilern, die ganzen alten Viva-Leute, die sind jetzt bei Voice.
Ah ja.
Die sind schuld daran.
Ach, okay.
Weil eine, die jetzt auch eine leitende Position hat bei Voice, hat sich diesen Spaß ausgedacht und hat lauter unangenehme Fragen in diese Bälle da geworfen. Und dann mache ich diese Kugel auf und dann frage ich einen Musiker, warum er so zugenommen hat. Was überhaupt nicht meine Idee war.
Krass.
Und was natürlich krasses Body-Shaming ist. Das war eine Frage, wo meine Tochter ankam und sagte, Mama, wir müssen reden. Warum stellst du dem so eine Frage?
Oh Gott.
Und das ist eben das, was du sagst mit diesem kurzen Ausschnitt.
Ja.
Da ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Ey, wir haben hier unangenehme Fragen. Die hat sich die Redaktion ausgedacht. Ich kann überhaupt nichts dafür.
Total.
Wird weggeschnitten und dann auf einmal mache ich krasses Body-Shaming.
Aber krasse Frage auch, ne? Also das heutzutage könnte man gar nicht machen.
Könnte man überhaupt nicht machen.
Also hätte man auch damals, glaube ich, das ist schon krass.
Nee, man macht das nicht. Ich bin auch froh, dass man das nicht mehr macht.
Ich finde aber auch, es gibt so, ich finde Deutschland hat sehr viele, so diese, die Presse in Deutschland auch generell, habe das Gefühl, ist krasser. Und man würde denken, die Presse ist in Spanien und in Italien viel schlimmer. Aber in Deutschland ist sie viel schlimmer als überall anders. Also vielleicht England ist noch schlimmer. Aber
England ist krass, ja.
Aber ich habe das Gefühl, wenn ich in so einem Red Carpet bin oder sowas und dann werden mir manchmal so Fragen gestellt, wo ich denke, hallo, seit also, weißt du, wie von, keine Ahnung, ich bin auf einem Konzert, normal, halt auf, ich hatte so einen Gastauftritt bei einer der größten Events des Reitens, also Equestre und so weiter, und es war in Aachen, super schönes Event und 40.000 Leute, mega coole Performance, fast so wie die Olympischen Spiele, war das fast Red Carpet, und dann die eine Frage kam so von einem tollen Sender, und die meinten, fühlst du dich nicht schlecht, dass du hier bist und deine Tochter ist zu Hause und du bist nicht bei ihr und so, du bist
aber
hier.
Aber gut, dass dir als Mann das aufgestellt wird.
Ja, aber ich denke so, wieso denn? Fühlst du dich irgendwie, ich so, also, es ist so krass. Und in Spanien hat noch nie jemand so eine Frage gestellt. Also Spanien sind die viel, auch wenn die Red Press da ist und die spanische Gala, die Ola zum Beispiel.
Ja, die kenne ich.
Die sind alle super, super respectful mit solchen Sachen.
Das ist interessant, weil
ist echt krass.
Ich sehe das ja
hier
immer nur so, wenn man vorbeiläuft. Und ich habe das Gefühl, da geht es immer nur um die Royals in Spanien, also auf den ganzen Titelblättern.
Ja, im Ola ist fast, genau.
Es ist immer
die Royals und diese Familien, wo man nicht weiß, was die machen, aber die sind immer da drin.
Ja, irgendwie Charity und abhängen.
Ja, genau.
Und da habe ich, man kann das gar nicht so beurteilen, aber ich finde, wenn man die britische Presse sich anschaut, da ist schon irgendwie, siehst du schon auf dem Cover, dass irgendwie an irgendeine Zellulite rangezoomt wird und so. Also das fühlt sich schon auch so ein bisschen brutal an.
Voll, voll. Ich glaube, England ist das Brutalste von allen. Also einfach, weil ich glaube, so die Leute denken dann, dass die das Recht drauf haben, also the public denkt, dass sie das Recht drauf haben auf alles und dass sie alles wissen sollen und alles wissen müssen und so über Kate und wer auch immer dann jetzt noch weiter, also es ist einfach verrückt. Ja,
ja, total krass. Wie gehst du so insgesamt mit dem Thema Privatleben und Öffentlichkeit um? Hat sich da was verschoben, wo du die Grenze ziehst? Also ich habe manchmal das Gefühl, und das ist wahrscheinlich bei der Musik ähnlich, wenn man Filme dreht, die ja manchmal so private Themenstreifen. Also ich weiß noch, ich habe einen Film gedreht, der hieß Baby Alarm.
Aha.
Das ist natürlich die Einladung für die Presse, einfach auch super private Fragen zu stellen.
Ja, total, total.
Und wenn du dann über die Rolle erzählst, dann können die natürlich ganz leicht ins Privatleben sliden und fragen, ja, jetzt hast du von deiner Rolle erzählt, wie ist es denn bei dir? So, und ich weiß nicht, wie das in der Musik ist, und ich gebe dann manchmal so ein, zwei halb private Antworten.
Ja, so dass sich das anfühlt, als ob du privat geantwortet hättest, aber eigentlich hast du nichts verraten.
Genau, ja.
Ja, also ich glaube, es ist am Ende so über allem. Ich bin super natürlich mit allen Themen eigentlich. Ich kann über alles sprechen, außer jetzt über den Namen meiner Tochter. Und wir haben einfach uns als Eltern entschieden, das nicht zu machen. Wir zeigen unsere Tochter auch gar nicht auf Instagram und nirgendwo. Weil ich auch denke, dass Kinder selber das dann irgendwann entscheiden sollten, ob sie wollen, dass sie online sind sozusagen. Ich finde, das Recht haben sie auch.
Ja.
Obwohl viele Leute das machen. Also jeder entscheidet für sich selbst am Ende. Und ja, in unserem Fall haben wir es so entschieden und am Ende jetzt, also was blöd ist, glaube ich, ist auch, ich weiß, für meine Frau war es ziemlich blöd zu verstecken, dass wir zum Beispiel, weil wir, als wir uns verlobt haben,
yeah,
war das so, dass wir nicht direkt, wir wollten erstmal nachdenken, also erstmal für uns den Moment haben, mhm, und dann irgendwie den Moment wählen, wo man das auch kommuniziert oder wie macht man das überhaupt? Ne? Man denkt ja eigentlich gar nicht drüber nach, wenn man nicht so, ja, wirklich einfach in dem Game ist sozusagen, weil ich mache ja Musik, ich bin ja nicht aus erster Linie ein bekannter Mensch, sondern ich will eigentlich Musik machen und das mit der Bekanntheit kam ja eigentlich danach. Und deswegen ist es so, ich weiß, dass es für sie blöd war, manchmal den Ring zu verstecken oder so.
Ach,
weißt
so
du, weil wir noch nicht gesagt hatten, okay, jetzt kommunizieren wir es oder wie machen wir das? Und am Ende haben wir halt gesagt, okay, wir machen einen Post und das soll rauskommen. Und ich weiß, das war natürlich ein bisschen blöd, dass auf einer Seite du halt eigentlich alles machen kannst, wie du willst und auf der anderen Seite aber auch noch denken musst, okay, wenn Leute das jetzt sehen, können sie vielleicht ein Foto machen und dann ist es dann raus und dann, und am Ende haben wir aber jetzt, also am Ende gedacht so, hey, wir haben uns zu viele Gedanken gemacht, eigentlich nobody cares, also so von wegen, ist doch okay, weißt du, deswegen so ein ganzes Mystery daraus zu machen, ist eigentlich auch ein eigenes Gefängnis und es gibt viele Leute, die das so machen auch und ich finde es voll cool auch, aber ich könnte es irgendwie nicht. Also ich, ja, ich weiß
aber
nicht, ob du
verstehst. Aber dass man so gewisse Dinge erstmal für sich haben will, das verstehe ich schon.
Klar.
Man muss ja nicht so in Echtzeit die Öffentlichkeit über alles informieren.
Total.
Und dass man erstmal so sagt, okay, das und das kläre ich jetzt privat. Mhm. Und dann kommt das raus. Also ich weiß noch, als ich schwanger war, mhm, wollte ich auch nicht direkt sagen, mhm, hallo, guten Tag, ich bin schwanger.
Voll, das ist auch ein Thema bei uns auch gewesen, ja.
Und es war so krass. Also ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber ich habe dann immer so extra mir Kleider nähen lassen mit so ganz viel, mhm, Volants vorne, krass, dass so der Bauch versteckt ist.
Oh Mann.
Und dann war es echt heftig, weil ich habe halt weiter gearbeitet und weiter moderiert und ich hatte auch keinen Bock auf Presse, mhm, in Richtung von, warum steht sie denn auf der Bühne und soll sie nicht lieber zu Hause im Bett liegen und so.
Ja, okay.
Das war so die The Dome-Zeit und so. Mhm. Und dann war es irgendwann total krass und das war für mich auch heftig übergriffig, weil irgendwie haben die dann rausgefunden, wer mein Frauenarzt ist und wussten auch, what, genau, wann ich dann Termin habe.
Krass.
Und da auf dem Weg zum Frauenarzt habe ich jetzt nicht irgendwie mir ein Kleid mit super viel Tüll und so weiter angezogen, ja, dass man den Bauch versteckt. Und dann bin ich halt zum Frauenarzt gegangen und,
okay, das geht gar nicht.
Und dann haben da, als ich wieder rauskam, Paparazzi auf mich gewartet, oh, und haben, shit, fotografiert, wie ich da, also man hat ganz klar den Bauch gesehen und ich, ja, hatte den Mutterpass in der Hand, dann kannst du auch nicht mehr irgendwie sagen, nee, ich bin nicht schwanger,
oh Gott,
ich habe den von einer Freundin.
Richtig
und,
erwischt, also mehr geht nicht, aber
erwischt
mit Mutterpass und so.
Und es war so, du rechnest dich damit, oh, nee, du kommst so morgens völlig verschlafen, ja, vom Frauenarzt, voll, und dann stehen die da und ich war so, ey, erstens, woher wissen die, wer mein Frauenarzt ist und zweitens, woher wissen die, dass ich jetzt gerade da bin und warum warten die hier auf mich?
Ja, das ist ein bisschen spooky, ne?
Das war richtig spooky.
Auch.
Ja, das, ja, war ganz krass. Und dann noch auch ein ganz krasser Moment. Mhm. Ich bringe mein Kind zur Welt.
Ja.
So gerade auch nicht zum Termin. Also da hat sie sich nicht dran gehalten. Das,
ja,
war jetzt nicht der errechnete Termin.
Aber ist fast nie so eigentlich.
Und dann, ja, kriege ich eine SMS von meiner Presseagentin. Ja, die Zeitung hat gerade angerufen, dein Kind kam zur Welt und ich hatte noch nicht mal den,
was,
Raum verlassen.
Hä?
Und dann dachte ich so, ey, das muss ja bedeuten, dass eine der Personen hier in diesem Raum,
Gott,
das gespoilert haben,
ja, ja,
an die Zeitung. Und das fühlte sich so intim an,
das war richtig scheiße,
weil ich war noch nicht mal im Flur, wo man mich hätte sehen können oder so.
Aber
ich war noch in dem Raum, wo das passiert ist.
What?
Das war so krass, wo ich so dachte.
Habt ihr das rausgefunden, wer das war oder was da?
Ja, ich habe hinterher herausgefunden, dass gewisse Zeitungen,
ja,
gewisse Leute in diesem Hospital geschmiert haben, dass wenn da,
nein,
irgendwas passiert, was für die Zeitung relevant ist, dass die denen, was, das stecken. Also die,
oh mein Gott,
die kriegen,
ey,
da irgendwie Geld.
Das ist so krass, ne?
Ja, das ist richtig krass.
Puh, Alter. Also das ist bei uns nicht passiert zum Glück. Das ist, nee.
Aber ich kann dir nachher mal einen Tipp geben, weil, weil du ja nachher nach Köln musst und es gibt so einen gewissen Limousinen-Service, der ist auch geschmiert, den viele Produktionsfirmen immer buchen.
Ah ja, krass.
Und da sind die Fahrer oder Fahrerinnen.
Conversations oder nämlich, was?
Genau, da darfst du nicht telefonieren über irgendwas, was Privates oder so.
What?
Ja, da sind die geschmiert. Ich kann dir nachher mal sagen, welcher, weil das habe ich ganz früh gelernt. Nicht telefonieren in diesem Limousinen-Service.
Was?
Okay, krass.
Ja, so, krass, woran man denken muss.
Das ist echt, also wir fahren heute mit der Bahn zum Flughafen.
Okay, na,
also ich glaube, da sollte es gehen. Aber da gibt es bestimmt auch Agenten, die sich
in
vertuschen.
Der Bahn.
Genau, in der Bahn irgendwo hinsetzen und so. Oh, ja.
Ja.
Naja, aber krass, ey. Also, okay, das ist aber verrückt. Also wir haben also bei uns das Glück auch, dass wir jetzt nicht so in, also nicht in so einem krassen Level, unangenehmen Level bekannt sind, dass Paparazzis vor der Tür stehen. Das ist zum Glück nicht so jetzt der Fall. Damals in Italien war das so, aber das war eine andere Zeit und das, also da gab es keine Familie und es war noch irgendwie ganz am Anfang zum Glück und in Italien lebe ich ja nicht, deswegen in Italien ist es, also, aber das ist auch krass. Also da bin ich auch ins Restaurant gegangen, einmal mit meiner Familie in Venedig auch, nachdem wir bei X-Factor waren in der Sendung, ich war da in der Jury und da war es halt einfach, also die Bekanntheit ging dann richtig hoch. Und dann kam dann irgendwie in der Presse auch direkt was raus. Also erstmal Paparazzi saß direkt aus dem Restaurant, weil der vom Restaurant angerufen hatte. Und der das Medien angerufen hatte und direkt gesagt hatte, auch was wir gegessen hatten, weil er meinte, hey, wenn ich euch Informationen gebe, dass er hier ist, dann schreibt ihr einen Artikel über mein Restaurant auch.
Er hatte Pizza XY.
Ne, wirklich, hatte der Spezialität des Tages und das und dann noch diese Lobster und so gehabt und so, stimmt gar nicht. Was, wirklich, es war gar nicht so.
Er wollte einfach sein Gericht anpreisen.
Wirklich.
Einen ganz frischen Lobster.
Ey, das ist krass. Also in Italien sind ja auch Experten mit sowas. Ich meine, das Wort Paparazzi kommt ja auch von dort.
Aber, natürlich,
deswegen,
ja.
Genau. Aber ja, ansonsten ist es eigentlich voll okay. Also
ja.
Auch in Barcelona ist es so ziemlich entspannt, weil in der Stadt, wo wir wohnen, also es ist nicht Barcelona Zentrum, sondern ein bisschen außerhalb, da kennt mich jeder und das ist dann irgendwie so, hey Alvaro, so von der anderen Straßenseite und nobody cares auch. Also.
Wie war das, als du deine Frau kennengelernt hast? Habt ihr da auch erstmal so ein bisschen aufgepasst oder?
Ja, am Anfang ja. Und das war, wie gesagt, noch die Zeit, wo alles noch so ein bisschen geheimer war und so und irgendwie, weil, ja, wir wollten es erstmal für uns haben und irgendwie auch versuchen, also gucken, wie fühlt es sich an, wie, also bevor man irgendwie direkt auf Social Media, ich bin ja auch eh der Fan, nicht, man muss nicht alles auf Social Media teilen.
Nee, muss man nicht.
Aber auf der anderen Seite habe ich dann gesehen, dass es eher ein Hindernis war oder es war dann wie ein Gefängnis, wie ich davor gesagt hatte und das ist dann auch nicht gut. Also man muss es irgendwie auch natürlich führen, dass sich
aber
das
irgendwie. Aber man will sich auch erstmal sicher sein, bevor man dann ständig jemand neuen.
So, ach so, ja, wie deine Mieterin. Richtig. Nicht das am Ende. Nein, aber ich bin eh nicht so einer gewesen, der ständig, also ich bin ziemlich langweilig, was so ein Thema angeht, also sehr, sehr traditionell.
Oh, da habe ich eine Frage.
Oh, okay.
Also, und zwar habe ich nämlich bei Christian festgestellt, als er dann auf einmal nicht mehr nur Schauspieler war, sondern Produzent und Regisseur, also Macht, bla, whatever, da ploppten in seinem Social-Media-Account auf einmal ganz viele Frauen auf, die ihn krass angebaggert haben. Also richtig so mit, oh, ich würde gerne mal mit dir schlafen und so.
Direkt und so, Fotos und so.
Super direkt.
Pics und alles.
Es war krass.
Oh, wow.
Und ich kann mir vorstellen, dass das als Musiker vielleicht ähnlich ist, dass mit einem gewissen Bekanntheitsgrad auf einmal man so super viel angebaggert wird.
Also na klar, aber ich meine, das Gute ist meine Frau auch auf Instagram und deswegen ist es halt so, wir kennen das und wir vertrauen uns da. Ich glaube, wenn...
Und zeigt ihr euch das dann? Oh, guck mal,
ja,
was
klar.
Ich bekommen habe.
Also ja, auf jeden Fall. Also und aber jetzt, also und jetzt, also jetzt ist es nicht mehr was, also es ist nicht was Besonderes, wo ich dann jeden Tag zu ihr gehe. Guck mal, übrigens, heute kam das und sie sagt, ja, cool für dich, was ist denn, good for you, was soll ich damit machen?
Ja.
Also irgendwie ist es nicht mehr, es ist nicht so relevant. Aber und es gibt halt dieses Grundvertrauen. Aber ja, es ist schon ein Thema, klar.
Gab's das bei dir auch, also ich kenne das von diesen ganzen jungen Boybands und so, dass... Also auch gerade mit dem Thema Outing, was ich super krass finde, wenn es heißt irgendwie, na, sag mal lieber, du schießt auf Mädchen. Dass viele dann auch so von ihrer Plattenfirma gesagt bekommen haben, ja, versteck mal deine Freundin und so.
Ja, nee. Nicht bei mir.
Okay.
Nee. Also, das ist voll okay.
Ja, bei, wahrscheinlich so bei so Jüngeren, ne? Wenn die dann irgendwie so 17, 18 in der Boyband sind, dann heißt das irgendwie, ja, wir brauchen leider dich als Single, weil voll. Bla.
Ich glaube, das ist auch damals mehr so das Ding gewesen. Also ja. Ich glaube, in der Zeit von Enrique Iglesias vielleicht. Weißt du, das ist so irgendwie, ich habe das Gefühl, aber ja, vielleicht auch für eher Teenie oder so 17, 18-Jährige, wie du sagst, kann ich mir das vielleicht vorstellen. Aber ja, bei mir war das immer der ganz klar, dass also da wäre ich nicht durchgegangen. Es ist doch blöd. Also ja. Ich werde doch nicht mein Leben justieren, nur weil irgendwie das Label mir sagt, wie ich das, nee.
Ja.
Das nicht.
Finde ich auch. Ja. Privatleben geht vor.
Ja, 100%. Also da ist natürlich die Frage noch, wie viel will man teilen? Wird dein Instagram jetzt ein Couples Instagram oder immer noch Musik? Das ist natürlich, da kann ich voll verstehen, wenn die Plattenfirma sagt, hey, eigentlich, also dein Instagram ist eigentlich Musik, nicht sozusagen Kinderfotos und weißt du das.
Ich poste ja nie was Privates, also überhaupt nicht. Auf meinem Account, ich glaube, also man findet einfach nichts. Man findet einfach immer nur so berufliche Sachen.
Es gibt ja wahrscheinlich nur noch 5 Fotos von dir auf Instagram, oder? Weil du erst seit letztem Jahr da bist.
Ja, bis jetzt schon. Also ich mach das. Und das Krasse ist, dass dann Leute immer denken, ich hätte gar kein Privatleben. So. Und dann heißt es immer, du bist ja nur beruflich unterwegs. Und ich denke mir, ja, guck doch mal genau hin. Also zwischen dem beruflichen Post und dem beruflichen Post liegt eine Woche.
Ja.
Vielleicht habe ich da Zeit mit meinem Kind verbracht, ist aber einfach nicht auf Instagram hochgeladen.
Total.
Und dann ist es für die Leute so, ja, siehst du dein Kind überhaupt? Ja, und zwar die ganze Woche, wo ich nichts gepostet habe, habe ich mein Kind gesehen, ich habe es nur nicht gepostet.
Ja, und ich finde, das geht Leuten auch gar nichts an. Also am Ende ist es ist doch cool. Also ja, es gibt ja auch voll viele von den Kommentaren oder manchmal Briefe oder E-Mails oder sowas mit so Aufregungen, die so Aufregungen sagen, hey, das kann doch nicht sein.
Alle regen sich ganz viel auf Social Media.
Ja, voll. Ja, Social Media ist ja das anonymste Aufregeplattform, die es gibt, wo alles erlaubt ist irgendwie.
Das war jetzt nicht persönlich gemeint. Ich kenne eine schicke Stulle, mit der ich befreundet bin. Ich meine jetzt nicht konkret sie, aber irgendwelche Leute mit irgendwelchen, ein schickes Brötchen oder so. Aber Leute mit komischen Namen, wo du nicht weißt, wer dahinter steckt, die haten immer am meisten, wo du einfach das nicht zuordnen kannst. Und 100%. Dann kommt auch aller möglicher Müll und ich denke mir so, ey, wie unzufrieden musst du sein, dass du Leute, die du nicht kennst, auf Instagram beleidigst. Also was sagt das über dein Leben aus?
Sehr viel. Es sagt sehr viel aus. Aber ja, Social Media, hast du denn, weil ich finde, Social Media bei mir ist immer so eine Love-Hate-Relationship.
Also, ja, bei mir auch.
Es ist wirklich manchmal so, oh, voll cool, irgendwie, ich bin voll drin. Es gibt auch wieder mal was zu sagen, weil öfter, ich glaube eher, ist es mehr so Hate, wenn man halt auch denkt, wenn man nichts zu posten hat, dann denke ich, dann lieber nichts posten.
Ja.
Bevor man irgendeinen Blödsinn da raushaut, nur weil man irgendwie einen Post machen muss oder sowas.
Ja.
Und das habe ich aber auch lernen müssen, weil am Anfang, klar, man hat ja das Gefühl, okay, ich muss trotzdem relevant bleiben. Der Algorithmus muss befüttert werden, aber man merkt wirklich, wenn man einfach nur postet, einfach nur weil man wieder ein Foto posten will, ohne irgendeinen Inhalt, macht das gar keinen Sinn eigentlich.
Ja, also ich mache das tatsächlich irgendwie nur, wobei beim Dreh ist es manchmal schon so, dass man irgendwie denkt, wenn ich jetzt irgendwo beim Dreh angereist bin und ich habe dann irgendwie so 2-3 Wochen erstmal mich so ans Team gewöhnt und nichts gemacht und so, dann kommen schon so Leute irgendwie, ja, du hast länger nichts gepostet und dann habe ich so das Gefühl, ja, lebst du noch?
Genau.
Dass man irgendwie dann auch mal so ein bisschen so einen Status bringen muss, dass man sagt, hey Leute, alles gut, ich bin gerade bei Dreharbeiten hier, so sieht's übrigens aus und fertig. Mhm. Dass man irgendwie so ein bisschen auch ein Update gibt, wo man ist, was man gerade macht und so. Und das finde ich dann auch in Ordnung, dass man irgendwie sagt, hier, ich bin gerade da, das und das passiert hier, Filmdreharbeiten, wie auch immer, dass man so ein bisschen die Leute auf dem Laufenden hält.
Ja, voll, das ist cool.
Weil dafür hat man ja dann auch, 100%. Und das ist ja auch irgendwie, dafür macht man das ja. Also man hält ja irgendwie Leute auf dem Laufenden, wo man gerade ist, was man gerade macht. Und dann finde ich es auch okay zu sagen, hey, ich bin gerade bei Dreharbeiten, ich lebe noch.
Ja, total. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, bei Dreharbeiten mal zu zeigen, wie das aussieht oder so. Oder manchmal sind ja Sachen, die für uns total normal sind, für andere Leute irgendwie ganz interessant. Und das ist glaube ich, auch ein Klick, den man machen muss. Weil manchmal denkt man, hey, wie, das ist doch voll langweilig, was ich gerade mache. Das interessiert keinem.
Ja.
Und dann am Ende ist es aber doch voll anders und man ist halt in dieser Routine drin. Aber hattest du auch mal das Gefühl, dass weil ich hatte mit wo wir jetzt sagten, Love-Hate-Relationship mit Instagram, manchmal, es gibt sehr viel Stress, was auch mit Social Media verbunden ist und ich hatte auch mal eine Zeit lang, jetzt nicht mehr zum Glück, aber eine Zeit lang auch so, ich hatte mich so ich hatte Stress gefühlt, als ich, wenn ich nichts gepostet hatte, mal 2 Tage lang oder sowas. Weil ich dachte, oh Gott, ich muss dranbleiben oder sowas. Ja. Und dann habe ich wirklich so eine Art Anxiety gespürt, einfach nur weil auf einmal ich 3 Tage lang nichts gepostet hatte und ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt, ja, wie gesagt, einfach am Start sein.
Also mir ist es immer unangenehm beim Dreh, weil ich habe mein Handy auch nicht am Set, sondern ich habe mein Handy immer irgendwo weit weg, weil ich will mich dann irgendwie auch darauf konzentrieren. Und es ist ja auch so das Ding, es ist ja alles im Bild. Wenn die den Mastershot machen und ich habe hier irgendwie mein Zeug rumliegen, ja, dann muss es immer verstecken. Und dann ist es ey, wir haben das gesehen unter deinem Stuhl, kannst du dein Handy besser verstecken und so.
Dann kannst du auch nichts teasern, oder? Du kannst ja nicht sagen, hey, guck mal, wir sind hier und dann sieht man schon alles. Und
dann
das,
siehst
das
du eine Leiche und alle so, ja, genau. Was, der stirbt.
Ja, genau, richtig. So. Das finde ich sehr schwer bei dir noch, oder? Also es ist viel schlimmer als einfach,
ja,
ich bin gerade im
dann
Studio.
Ist es halt auch so mit anderen, du spielst ja nicht alleine, sondern da sind auch andere Leute und mir ist es super unangenehm zu fragen, hey, kann ich mal ein Bild machen, weil ich muss irgendwie meine Community auf dem Laufenden halten und wenn immer nur ich mit irgendeinem unscharfen Hintergrund, ist auch irgendwie langweilig.
Ja, voll.
Und dann
ja,
so mit anderen Leuten, ich traue mich immer nicht, die zu fragen, hey, ist es okay, weil alle sind halt in ihrem Arbeitstrott, ne? Das vergessen auch Leute. Und das habe ich eh so das Gefühl, wenn manchmal Leute ankommen und sagen, ja, arbeite mal richtig. Und dann hat man manchmal so Leute, die noch gar keine Dreherfahrung haben und die dann wir haben ja manchmal so wirklich so 14-Stunden-Drehtage und die dann hinterher sagen, boah, das ist ja richtig anstrengend. Und diese Idee von, die arbeiten ja alle gar nicht richtig, das finde ich so gemein, weil man hat ja oft mit so extremen Wettersachen zu tun. Also wie oft spielst du Sommer im Winter oder Winter im Sommer und du stehst dann da irgendwie bei 40 Grad in der Winterjacke und es ist einfach anstrengend, wenn du 14 Stunden lang eine Winterjacke anhast, obwohl eigentlich Sommer ist oder umgekehrt. Das hatte ich auch schon, dass ich mit einem Sommerkleidchen im Schnee stand, weil wir eine Sommerszene zu Ende drehen mussten.
Yeah.
Und du frierst halt den ganzen Tag und dann geht ja irgendwann auch die Konzentration verloren und dann musst du da 14 Stunden lang rumrennen und dann bist du so erschöpft am Ende des Drehtags und dann gehst du auf Social Media und da steht, ja, arbeite mal richtig. Das macht mich richtig wütend, weil ich dann so denke, ey Leute, walk in my shoes, also guckt euch doch das erstmal an.
Ja, total.
Und ihr wisst doch gar nicht, wie anstrengend das ist und ihr habt eine völlig verdrehte Wahrnehmung von dem, was wir hier arbeiten.
Klar, ich glaube auch, dass wenn man halt Spaß hat, dann wirkt so, als ob man nicht wirklich arbeitet. Also es ist ja auch, das, wenn du gar keinen Spaß hättest mit Schauspielern, würdest du es auch gar nicht machen, weil es wäre so anstrengend, das würdest du gar nicht aushalten. Und am Ende, ich glaube, manchmal wünsche ich mir auch, wie du sagtest, also wenn man jetzt einen Job hätte, wo man 5 einfach nach Hause geht und einfach komplett Disconnection machen würde, weil das ist so geil eigentlich, weil bei uns hört es ja nie auf. Das ist ja 24 Stunden die ganze Zeit und nicht nur Montag, Dienstag bis Freitag, sondern Samstag und Sonntag ja auch noch.
Ja.
Also gerade jetzt bei deinen Drehtagen glaube ich nicht, dass ihr einfach dann noch Samstag, Sonntag aufhört, sondern wahrscheinlich muss man da auch weiter drehen und dann macht man Montag kurz ein bisschen Pause, vielleicht irgendwo, weil man dann doch wieder weiter muss, aber dann wir haben doch keine Zeit, wir müssen da auch noch was drehen. Da machen wir Social Media dann und das Marketing für die Kampagne von dem Film oder was auch immer. Kann ich mir vorstellen, dass bei euch dann.
Also man hat halt immer Drehplanänderungen wegen Wetter. Das ist halt, wenn du irgendwo angereist bist zum Dreh, du gehörst halt der Produktion. Also da wird immer kurzfristig eine Drehplanung, du kannst dich nicht verabreden, weil dann heißt es, ja, wir ziehen den Nachtdreh vor. Und dann sagst du, ja, aber ich war jetzt abends verabredet, keine Ahnung, nee, ist jetzt nicht mehr, wir drehen die Nacht durch.
Ja.
Und jetzt haben wir den Dreh auf Sonntag gelegt, weil Wetterprognose.
Richtig, ja.
Und das ist halt immer das Ding mit dem Wetter. Wenn du eine Szene bei Sonnenschein angedreht hast, wollen die natürlich im Idealfall nicht im Regen zu Ende drehen. Und wenn dann die Wetterprognose sagt, morgen Regen, dann wird auf einmal ganz kurzfristig der Drehplan umgebaut.
Und vielleicht hattest du ja was geplant an dem Sonntag und wolltest mit Freunden wo essen gehen oder sowas.
Bei
und dann ist so, oh shit.
Ja. Das geht so in einem durch. Da ist immer so, ja, morgen musst du drehen. Und man denkt so, morgen hat aber meine Schwester Geburtstag. Da bist du jetzt nicht mehr.
Ja, so ist es. Also ich glaube, ich finde auch bei mir jetzt gerade ist die anstrengendste Phase immer im Jahr. Also im Sommer, einfach weil am Wochenende spielt man. Vor allem, also nicht nur Wochenende, aber vor allem am Wochenende, weil die Leute eher da frei haben. Und es die größeren Konzerte, Festivals gibt. Und dann Montag geht's wieder normal weiter für alle anderen und wir kriegen dann, wie wir gestern auch gesagt hatten und die anderen Wochen, dass man einfach die Mails wieder reinkriegt, dann geht's wieder weiter und dann muss man da noch was machen. Eigentlich hat man gar keinen Tag frei in dieser Zeit und das ist halt, das merkt man schon, dass es krass wird am Ende.
Ja.
Und ich glaube, dass das realisiert man auch nicht. Also bei mir ist auch alle meine Freunde, boah geil, deine Tour sieht so cool aus. Mhm. Das sieht aus, dass du super viel Spaß hast. Ich habe super viel Spaß natürlich. Ich bin auf der Bühne und mache, was ich liebe. Die Konzerte sind voll. Ich bin super dankbar. Also es ist echt mega. Kann mich nicht beschweren. Aber klar, auf der anderen Seite ist es auch richtig krass anstrengend.
Man traut sich dann auch gar nicht irgendwie erschöpft zu sein oder so. Oder wenn man dann einfach, also ich hatte jetzt auch so eine Phase, wo man dann einfach nur so im Bett hängt und einfach nur fertig ist und man ist zu faul, irgendwo hinzugehen. So 3 Meter weiter, weil man einfach so körperlich erschöpft ist. Ja. Und das traut man sich gar nicht zu kommunizieren, weil alle immer denken, und natürlich hat man ein gutes Leben, ne? Also das, da will ich mich gar nicht beschweren. Aber man traut sich gar nicht irgendwie zu kommunizieren, wenn man auch einfach fertig ist und am Ende und nicht mehr kann und so, weil alle irgendwie denken, dass man so einen geilen, also klar, ich habe einen guten Lifestyle, ne? Also da will ich mich jetzt wirklich auch gar nicht beschweren.
Ja, aber es ist voll normal. Am Ende, egal wie viel man hat, egal wie wenig, egal alles, was man, egal wie viel man reist, egal, also es ist immer eine Balance. Also es ist deswegen, also es muss, das Gute ist auch, kommt dann später ein bisschen schwieriger und die Frage ist, wie nimmt man das wahr? Und deswegen, also es ist komplett normal, dass man auch.
Was würdest du sagen? Man hat ja so Träume als Kind oder auch später dann. Was ist ganz anders, als du es dir vorgestellt hast im Musikerleben?
Oh. Das Ding ist, ich hatte auch, okay, was ganz anders ist, ist, ich glaube, dass die Musikwelt war für mich so dieses große, die große Musikwelt, so sehr shady auch, und also shady auch ist es, aber manchmal,
ja.
Aber eher so, dass es halt so sehr groß ist und es super viele Leute gibt und so dieses undurchschaubare Business sozusagen, aber eigentlich sind es am Ende nur 5 Leute, gefühlt. Also es ist so wie so ein, es ist ein Dorf am Ende. Und wenn man alle kennt, dann ist es dann, ach so, okay, das ist hier, also, keine Ahnung, wenn man sagt, okay, Universal, das sind jetzt diese 2-3 Leute hier bei Universal in Deutschland. Okay, also natürlich ist viel mehr Leute, aber so die Chefs und die Leute, die am Ende, also mit denen man zu tun hat und man denkt, okay, eigentlich, okay, krass, das ist jetzt nicht so eine Riesentumult an, natürlich gibt es sehr viele Leute, wie gesagt, aber das ist halt einfach, eigentlich mit den 3 kann man alle Entscheidungen treffen und das war's. Und das ist krass. Und ich dachte nicht, dass es so ist. Aber weil ich auch ehrlich gesagt keine Vorstellung hatte, wie die Musikwelt ist. Am Ende, ich war auch super jung und hatte also keine Arbeitserfahrung und wusste nicht auch, wie ein Unternehmen funktioniert oder sowas. Ich kam ja aus der Uni und für mich war so, yay, alles ganz cool und so. Und deswegen, ja, das war dann krass, wo ich dachte, okay, krass, irgendwie, wir reden gerade mit dem Chef von, weißt du, von Universal Global oder jetzt mit, und der hat mit dem und dem was gemacht und irgendwie jeder kennt sich und am Ende, vor allem was ich glaube, das kann man auch für jeden Business sagen, alles ist People's Business. Also wirklich, je mehr Leute man kennt und je besser man vernetzt ist, desto besser ist es für einen und für alles, für die Musik, also das ist krass.
Ja. Ich habe so die Büroarbeit voll unterschätzt. Ich weiß noch, wie ich am Anfang, ich war ja auch recht jung, ich habe ja mit 19 Bravo TV gemacht.
Ja.
Und dann war ich so, ja, ich komme dann so 2 Stunden vor der Sendung. Und die so, nee, du sitzt hier im Büro. Und dann, und ich habe das so unterschätzt, also so Abläufe vorbereiten, Moderationen durcharbeiten, Leute ausrecherchieren und so. Mhm. Und man sitzt halt auch viel im Büro und das war, und ich war halt so als Teenie so, ja geil, hier Musikfernseh, Lifestyle und so, und die so, nee, also wir sitzen hier, wir haben eine Redaktionskonferenz, da besprechen wir die Themen und so, und ich so, geil. Hä, was Konferenz, das kenne ich überhaupt nicht.
Was ist eine Konferenz?
Habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt, geil, dass man hier in eine Konferenz geht und so, und dieses ganze Thema Büroarbeit, Vorbereitung, also auch so, das nervt mich auch, wenn Leute dann auf Social Media schreiben, ja, was machst du denn den ganzen Tag, und gerade bei den Sachen, die ich jetzt mache, ist natürlich so viel Vorbereitung, Lesen, Dokumente durcharbeiten und so. Und dieses, wie viel man dann tatsächlich auch am Computer sitzt, hatte ich selber keine Idee von und haben, glaube ich, auch Leute von außen nicht eine Idee von, wie viel Büroarbeit eigentlich so dahinter steckt.
100%. Ja, total.
Wie viel man am Rechner sitzt.
Aber lustig, also cool, dass du da ankamst. Und das ist immer so ein Awakening-Moment, ne, wo du denkst, oh wow, okay.
Okay, das ist ja Arbeit.
Genau, das ist ja doch gedacht. Arbeit. Ja, weil du denkst so wie die Leute, die dir schreiben. Weißt
genau.
Du? Und das ist dann, genau.
Ich kam so rein in die Branche und ich war so, ja geil, jetzt kurz Aufzeichnung, dann Aftershow-Party, yay. Und die so, nee, erstmal Konferenz, dann sitzt du hier ein paar Tage im Büro.
Ist so lustig.
Das ist der Ablaufplan und ich hatte noch nie irgendwie so eine Excel-Tabelle bearbeitet, ja. Und ich so, ich habe die auch am Anfang immer gecrashed, weil ich war immer so irgendwie dann, und ja, meine Tabelle ist kaputt, kann mir mal kurz jemand helfen? Ja. So gar keine Erfahrung mit Büroarbeit.
Ja, aber wie cool. Ich finde es auch, in der Musik gibt es auch so ein Riesenklischee, was das Songwriting angeht.
Ja.
Und deswegen gerade auf der Bühne, in den Konzerten, die wir gespielt haben diesen Sommer, haben wir einen Song, Santa Alegría heißt der, wo ich ein bisschen gezeigt habe, wie ich den geschrieben habe. Weil manche
also
Leute.
Bekifft in der Sonne.
Genau, richtig. So denken ja die meisten.
Ja,
vielleicht bei mir nicht bekifft, wenn man mich kennt, aber trotzdem ist es ja so, dass ich denke, viele Leute, also wirklich, ich glaube, wenn man so erzählt, wie lange hast du gebraucht für ein Album oder der Song, ein Jahr gebraucht für einen Song, was ist denn los mit dir? Ich dachte, dass du einfach auf der Veranda singst mit der Gitarre und dann auf magischer Weise ist es dann direkt auch auf Spotify dann direkt am nächsten Tag und dann ist es dann raus, der Song. Weißt du, so denkt man, ist es irgendwie. Und klar, das ist ja auch voll viel Arbeit. Und dann habe ich einmal so ein Event gemacht. Mit so ein paar Fans, die ich eingeladen habe, so als Dankeschön für deren Support durch die Jahre und ein paar andere Leute bei Sony in den Studios, wo ich halt einmal meine Session aufgemacht habe von dem Song, was ich geschrieben hatte und dann gezeigt habe, wie die ganzen Recordings waren und wie viele Stimmen in diesem Projekt drin sind und so weiter. Und da muss man sich das so vorstellen wie so Ebenen. Und jede Ebene ist halt so ein Track, jede Ebene ist ein Instrument. Und vielleicht waren 80 Vocals oder so drin, also 80 Spuren nur von Stimmen und von kleinen Sounds und so weiter. Und dann alle am Ende, das einzige Feedback war so, oh krass, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Und ich dachte so, ja, es ist einfach super viel Detailarbeit. Und beim Kreativen, man denkt es nicht, aber am Ende, und der Song ist 3 Minuten, im besten Fall, heutzutage ja 2 Minuten und in 10 Jahren 1 Minute. Aber es wird genauso viel Arbeit sein. Und das ist halt das Krasse, dass eben das Künstlerische eben so lebt.
Auch arbeiten.
Sowieso.
Dass wir nicht nur in der Sonne hängen.
Nein. Und wenn wir das nicht lieben würden, wie gesagt, würden wir es gar nicht aushalten.
Ja. Auch so diese langen Arbeitstage, 7 Tage die Woche. Das ist auch immer so, dass ich habe mir vorgestern vorgenommen, frei zu haben. Also ich habe mich richtig dazu gezwungen, frei zu haben, weil ich kenne das gar nicht.
Muss man machen,
Man sitzt immer da und beantwortet Mails. Also das ist ja auch ein Arbeitstag. Ja. Dann,
aber fällt dir das nicht leichter mit Familie, dass du dann...
Ja,
wenn du mit deiner Tochter bist, das ist viel leichter so, okay, heute ist off und dann bist du voll bei ihr und es ist.
Weil so frei, ich habe so gemerkt, ich habe jetzt so viel durchgearbeitet und dann hing ich da und habe mich dazu gezwungen, im Hotelzimmer frei zu machen. Also bloß nicht wieder den Rechner anschmeißen, Mails beantworten, irgendwelches Zeug abarbeiten und so. Und dann hing ich da und ich habe so gemerkt, wie es mir total schwer fällt, frei zu haben. Also einfach so jetzt nicht Mails checken, nicht die Bürounterlagen. Ich habe auch immer so ein Büromäppchen dabei mit so Zeug, was so an Büroarbeit ansteht.
Ja, krass.
Und dann war ich so, es fiel mir total schwer, nichts zu machen. Weil man einfach auch so einen Druck hat, immer irgendwas zu erledigen.
Ja, und weil man sich schlecht fühlt. Weil man in so einem Rhythmus drin ist von, man ist die ganze Zeit effizient und man arbeitet und dann fühlt man sich schon schlecht, wenn man einen Tag nichts gemacht hat. Ja. Und man denkt so, oh Mann, ich war so unproduktiv heute, kompletter Quatsch. Ja. Also du musst dich langweilen, wie halt man auch wie in den letzten Wochen gesagt haben. Wenn du dich nicht langweilst oder wenn man kurz... Weil es gibt ja einfach die ganze Zeit Sachen zu tun.
Ja.
Also das ist auch das Thema. Ja.
Und auch Text lernen ist ja am Ende Arbeit, ne? Weil manchmal denkt man so, dann hat die ja dann und dann Feierabend. So, aber dann sitzt du ja noch und bereitest die 5 Szenen für den nächsten Tag vor. Und zwar auf dem Papier habe ich jetzt Feierabend und die Produktionsfirma sagt, ja, da war ja deine Freizeit. Aber die fänden es natürlich auch doof, wenn ich jetzt gar nicht ins Drehbuch gucke, was ich morgen zu drehen habe.
Klar, natürlich,
So, und dann hast du bestimmt, also je nach Textfülle, nochmal so 1,5 Stunden Text lernen. Und gerade wenn du weißt, im Hotelzimmer nebenan ist jetzt die meine beste Freundin spielt, dann ist es natürlich leichter, zu zweit Text zu lernen. Und dann triffst du dich noch und gehst gemeinsam irgendwie den Text durch, überlegst verschiedene Varianten und so.
Und
sagt die Produktionsfirma, ihr hattet dann Freizeit. Ja, aber es ist jetzt, also klar, die sind immer alle nett und so. Und es macht auch irgendwie Spaß, mit Kolleginnen Text zu lernen. Aber es ist irgendwie auch nicht so richtig Freizeit.
Ja, voll.
Und dass man so frei Freizeit hat, das ist irgendwie...
Und gibt es denn einen Tag am Drehtag, wo du auch sagst, okay, das ist der Moment für dich, so wie so ein bisschen...
Duschen. Ich mag das immer, wenn man, also...
Sonst gibt es keine Zeit.
Ja, es ist so, ich mag das so, wenn man irgendwie zum Beispiel Kälte gedreht hat oder man kommt ja oft, wirklich oft frierend vom Set, wenn du wieder im Sommerkleid den ganzen Tag rumstandst im Schnee und dann diese, wenn die Füße so eingefroren sind
und dann
geht man unter die Dusche, diese heiße Dusche und dann bin ich so, ich stehe da dann manchmal so richtig, so, man steht da einfach nur und denkt so... oh, jetzt Freitag. Und das ist so der Moment, wo ich so richtig runterkomme.
So eine Epic-Movie-Szene auch. Ne? Du gehst dann auch so, oh,
du spürst die Füße nicht mehr und du gehst dann so rein und dann irgendwann merkst du so, oh, ich spüre meine Füße wieder. Und das ist dann so der Moment, wo ich so denke, oh.
Ja, ja.
Und die ganze letzte Szene denkst du nur daran, oh, nachher duschen. Einfach runter die Dusche.
So gut. Ich kann es voll nachvollziehen. Das ist ja auch öfters bei uns bei Musikvideodrehs oder sowas. Oh, oder Gott, wenn man irgendwo draußen oder super lange gedreht hat oder man im Wasser war und irgendwie abgekühlt ist oder sowas. Ja. Oder nach dem Skifahren. Auch ähnlich. Nach dem Skifahren irgendwie so in die Dusche gehen oder so, in die Sauna und so. Das ist das
Geilste.
Und
es ist endlich wieder warm.
Oh, geil.
Oder auch so Straßenumfragen. Oh, das habe ich immer gehasst. Was wurde ich über die Berliner Straßen gejagt? Oh. Es war kalt, es hat geregnet und dann rennst du dahin. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Und weil es kalt ist und regnet, will natürlich niemand mit einem reden. Ja. Und alles so, sorry, ich muss jetzt ganz schnell die Bahn bekommen. Und du brauchst irgendwie eine Stunde, bis überhaupt irgendwer mit dir spricht.
Das ist so krass, ey.
Und das war dann auch immer so, wenn ich so frierend durch Berlin gerannt bin und danach so dann einfach die warme Dusche und so. Und ich dachte so, oh, was für ein anstrengender Tag. Weil er ist ja auch erst zu Ende, wenn irgendwer mit mir gesprochen hat.
Klar, du kannst nicht nach Hause gehen und sagen, nee, niemand, ich habe keinen.
Ich habe keinen. Guck selber, wie ihr die Sendung füllt. Oh, fuck, ey. So Straßenumfragen, absoluter Horror.
Das muss echt, echt schlimm sein, ey. Puh.
Ja.
Oh.
Hart.
Oh, wow.
Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren.
Nee, nee, nee.
Wir haben an sich schon bestimmt auch ein gutes Leben.
Auf jeden Fall. Also 100%. Das ist, glaube ich, also meckern auf hohem Niveau. Und ich glaube, am Ende ist es ja eh, wie gesagt, alles ist anstrengend in jeder Arbeit. Und ich glaube,
den anderen geht es bestimmt auch so.
Voll, wenn man das Glück hat, dass man das macht, was man liebt, dann ist es umso leichter natürlich. Ja.
Darf ich dich fragen? Also erstmal wollte ich sagen, ich finde es ganz rührend, wie du von deiner Frau erzählst. Also grüß sie mal bitte unbekannterweise.
Mach ich.
Darf ich fragen, wie ihr euch kennengelernt habt?
Oh.
Wenn nicht, dann ist auch okay.
In Berlin haben wir uns kennengelernt.
In Berlin,
ja.
Na gut.
Ja, ja. Also wir waren... Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, wir haben ein Date gehabt, nicht weit von hier, ehrlich gesagt.
Wie kam es denn zum Date? War das so ein Zufallsding oder?
Wir haben, also das bleibt noch privat.
Du musst nicht antworten.
Nee, das bleibt. aber ich glaube, das Schöne war einfach, dass wir ein ganz, ganz normales Date gehabt haben, tagsüber mit so einem Kaffee im Park. Und das war halt... das war sehr, sehr schön einfach, sie wird immer sagen, ich habe sie nicht ausreden lassen und ich habe einfach nur
das
geredet und ich war angezogen in komplett schwarz und so, was so gar nicht ich bin. Also sie meinte so, du warst super komisch drauf an dem, dass ich überhaupt noch Lust hatte, so auf ein zweites Date mit dir danach, war so ein Wunder sogar überhaupt.
Wirklich?
Also, ja, ich weiß gar nicht, was mit mir los war, aber...
weil du aufgeregt warst wahrscheinlich.
Natürlich war ich aufgeregt, ja, super aufgeregt.
Und hast du dich oft umgezogen vorm Date? Also ich kenne das so, dass man irgendwie...
einmal nur. Also,
aber
ich hätte das machen müssen. Ich hätte mich umziehen sollen eigentlich.
Hättest du das vorher gewusst, dass sie
wirklich,
das Schwarz nicht mag?
Ja, voll krass. Aber und ich weiß noch, dass... Weil sie hat damals sehr viel davor... Also sie ist Model, seitdem sie 12 ist. Also ihr ganzes Leben lang schon. Aber damals... Und damals hat sie das noch viel öfters gemacht. Heute ja weniger. Und das Krasse ist einfach, dass... genauso wie sie Klischees hatte über die Musikindustrie und über die Musiker, hatte ich natürlich auch Klischees über die Models oder halt so diese Branche auch, ne?
Mhm.
Und dann habe ich aber, und das war das Gute bei uns beiden, glaube ich, kann ich so sagen, ist, dass sie irgendwie so gedacht, okay, der ist aber ziemlich normal, der Typ. Und ich auch so, sie ist auch voll normal, weißt du, sie wirkt gar nicht so, keine Ahnung, so, oh, jetzt so gehoben oder so, ich bin jetzt Model und so bla 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 oder ich esse nicht und so weiter. Also ich hatte sehr viele Klischees im Kopf und sie natürlich auch von mir. Und ich glaube, deswegen war das so schön, weil wir dachten, okay, krass, irgendwie, wenn man nicht denken würde, oder wenn wir nicht erzählt hätten, was wir arbeiten, hätte man nicht gedacht, dass wir das machen.
Ah ja, verstehe.
Und das war irgendwie, glaube ich, ganz, ganz cool. Ja, es war schön.
Hast du dir vorher überlegt, worüber du reden wirst? Also so ein paar Stichpunkte gemacht, falls gar nicht.
Nein, Stichpunkte. Oh,
du bist krass,
ey.
Weil man so denkt irgendwie, oh Gott, es kann ja sein, ne? Mhm. Manchmal ist es ja auch so unangenehm, dass du überhaupt nicht weißt, worüber du reden sollst und dann, das Wetter war auch schon mal besser. So.
Also es gibt auf jeden Fall, also anscheinend habe ich ihr sogar gesagt, das ist super peinlich, das zu erzählen eigentlich. Oh, okay.
Erzähl trotzdem.
Ich habe Voll komisch. Also, ich erkenne mich selber nicht in dem Moment, aber wir waren in so einem Kaffeeladen und da haben wir Kaffee bestellt und so. Und anscheinend habe ich ihr noch gesagt, dass hier übrigens links, da habe ich mir meine Wohnung angeguckt zum Kaufen und sowas. Und die so, ja, wieso erzählt der mir so einen Scheiß, was?
Ach so.
Und ich so, hä, wieso habe ich ihr das auch erzählt? Eigentlich macht es gar keinen. Aber ich war so nervös, ja, dass ich einfach, ich glaube, ich habe nicht mehr gefiltert in meinem Kopf.
Ja, ich kenne
das. Und das war dann einfach, ja, das war dann krass. Und aber wir haben super gut connected und ja, ich fand, sie war total hübsch und super nett und einfach.
Und sie hat aber überlegt, genau, ob sie richtig den Typen in Schwarz nochmal sehen will.
Ja, ja. Mhm. Aber ja, sie hatte auf jeden Fall noch Lust, den Typen in Schwarz nochmal zu sehen. In einer anderen
gut
Farbe.
Gut für dich.
Ja, Gott sei Dank für mich, wirklich. Also ich glaube, es gibt keine bessere Person für mich auf dieser Welt wie sie.
Ach, wie schön.
Ja, es ist wirklich so. Und wir haben viel durchgemacht und es ist nicht leicht, auf jeden Fall mit mir zusammen zu sein, glaube ich, auch einfach wegen meinem Job. Und wie es, und einfach die Routinen und so, es ist ständig immer anders. Gleichzeitig natürlich auch super spannend, aber ich glaube, wenn meine Familie hat, hat es auch viele Challenges, was aber auch Teil von unserer Arbeit ist und wir lernen so viel dazu, weil eben wir dieses andere Leben führen und das ist für uns alle super.
Ach, wie süß.
Ja, naja.
Das klingt toll.
Ja, es ist schön. Ja, ich freue mich jetzt, sie gleich auch wieder zu sehen. Wir haben jetzt, nach diesem Interview gehen wir auch zu ihrer Familie und wir haben ein bisschen Zeit zusammen.
Oh,
auch nochmal,
Family
deswegen,
Time.
Ja, genau. Und da freue ich mich schön auch sehr. Ja, ja, ja.
Ach, wie toll.
Ja, 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 ja.
Das freut mich, dass ihr so glücklich miteinander seid.
Ja, dankeschön, dankeschön. Aber ihr wirkt auch total entspannt und mega cool drauf und sehr in Harmonie auf jeden Fall. Ja. Ja, okay, okay. Es gibt Momente. Ja, wie bei allen.
Ja.
Ja, voll schön.
Ja.
Ja, ja, sehr gut.
Wollen wir mal hier diesen Kaugummi-Automaten
lass
aufmachen?
Doch mal.
Einmal,
ja.
Ich bin so neugierig, was da drin, ob das genauso schlimme Fragen
voll
sind, wie ich stellen musste damals.
Ich glaube nicht.
Bei Viva.
Ich glaube nicht. Aber das Krasse ist, das sind ja so Joker, ne? Und wir haben ja gar keine Joker benutzt für diese. Also ich dachte am Anfang so, falls uns nichts einfällt, können wir das machen. Aber ich finde es jetzt, es wäre schade, gar nicht reinzugucken,
ja,
oder?
Ne?
Ja, let's do it. Hier
und
ist so ein Euro.
Die haben hier uns Geld, wir okay können auch einfach mit dem Geld abhauen.
Es ist
soll ich
unsere
mal
Gage
erzählen, ob sich das lohnt?
Kriegen wir Gage überhaupt?
Wir haben hier nämlich eine Schale, wo Geld drin ist, damit wir diesen Kaugummi-Automaten mit den Fragen bedienen können.
Ja.
Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro. Also im Prinzip könnte jeder von uns
jeder
einfach
fünf
hier mit 5 Euro okay abhauen. Krass, richtig Gewinn gemacht.
Boah, krass, ey.
Oder
ich glaube, man kann nicht mal einen Kaffee bestellen hier in Prenzlauer Berg, hier wo wir sind.
Es ist so teuer geworden.
Ja.
Auch der Döner, ne?
Ja, also stimmt. Nicht mal ein Döner. Als ich nach Berlin gezogen bin, war es 3,30. Jetzt ist es 6,30 Euro oder sowas.
Siehst du, ich
okay
krieg gar
kam
keinen Döner auf Mallorca. Nee, das ist Betrug. Ich habe jetzt einen Euro reingeworfen. Habe ich eine Frage bekommen? Nee.
Hä?
Der geht gar nicht.
Okay, Betrug. Betrug!
Ja, weißt du was? Wir können auch einfach das Geld sparen. Hier stecken Schlüssel drin.
Mach einfach auf.
Wir machen den oben auf.
Warte mal. Okay, ich halte mal fest. Oh Gott.
Geht das?
Oh, ich glaube, ich schraube das ganze Ding gerade ab. Entweder jetzt fallen gleich alle. Ah, nee, komm mal.
So. Geil, haben wir Geld gespart. Wir haben jetzt einfach den Automaten auseinandergeschraubt. Jetzt haben wir Zugriff auf alle Fragen und haben trotzdem noch
5 Euro für uns.
5 Euro.
Mega.
Super gut.
Jetzt gebe ich meiner Tochter das Taschengeld. Für sie ist es viel Geld.
Oh, meine Tochter.
Sie hat noch nie Taschengeld bekommen.
Meine Tochter hat eine Münze gefunden im Garten. Die
ja
ist von 1901 oder weiß nicht, vielleicht auch noch älter. Auf
ja
jeden Fall eine uralte Münze.
1901.
Und dann hat sie, das Haus war, glaube ich, von 1901. Auf jeden Fall hat sie eine Münze gefunden
ja
und hat dann bei eBay eingegeben, was sie bekommt für diese Münze.
Mhm.
2000 Euro. Ich habe ein richtig reiches
was
Kind.
Oh mein Gott.
Kann sie sich den Führerschein selber kaufen.
Finde ich gut.
Hab ich Geld gespart.
Ja, das ist teuer, ne? Aber Mallorca ist billiger. Führerschein. Mein Führerschein hat so 600 Euro
gut
gekostet
zu wissen.
Ja, mach's auf jeden Fall in Spanien.
Sie hat gesagt, sie kann mit 15 schon einen Führerschein machen und irgendein kleines Auto darf sie
diese,
schon fahren.
Diese Takatakas nennt man die in Spanien, ja. Das sind so Autos, die eigentlich 50 cc haben nur.
Ja, genau.
Das ist so wie die Motorräder 50 cc. Ja,
ja, da darf sie aber niemand mitnehmen, weil ich dachte so, oh, wie praktisch, wenn mein Kind mich immer rundfahren kann.
Erst wenn sie 18 ist oder was dann? Oder 16?
Ich glaube, erst wenn sie einen richtigen Führerschein hat, darf sie Leute mitnehmen.
Ah, okay.
Aber sie darf dann zwar rumfahren mit dem Ding, aber nicht ihre Mutter.
Aber es ist halt praktisch, wenn, ich finde es halt schon sehr praktisch, wenn man als Eltern so sagt, ey, Motorrad lieber nicht oder Moped nicht. Und das für so, wenn man halt nicht direkt in der Stadt lebt oder sowas, dann ist es halt schon praktisch. So, ich habe hier eine Frage.
Ja, sag.
Du zuerst.
Wovor ekelst du dich?
Ach so. Also, so Spinnen.
Ja, hatte ich auch mal.
Letztens, ja, Spinnen gesehen und so. Dachte, nicht gut.
Ja, gleicher Gedanke.
Lustigerweise auch so Schnecken, Nacktschnecken finde ich auch eklig.
Ja, interessanterweise hat meine Tochter überhaupt gar keine Angst vor Spinnen. Ich weiß noch einmal, da waren wir noch recht frisch zusammen. Da kam eine Riesenspinne und Christian und ich sind aufs Bett gesprungen. So, aha, beide.
Oh, krass.
Er hat lauter gekreischt als ich, muss ich dazu sagen. Und dann kam sie rein. Wir haben so einen Spinnengreifer, so ein langes Ding, wo so ein Greifarm.
Wirklich?
Und dann kam sie so rein. Mama, Papa, was los? Und wir so, eine Spinne. Und dann hat sie so ganz cool diese Spinne gegriffen.
Wie cool ist das denn?
Und vor die Tür gesetzt. So, ja, alles klar, sagt einfach, wenn ihr Probleme habt, dann ich organisiere das.
Geil. Und ja, aber das ist voll geil cool, mit dieser Pistole da. Also mit diesem Arm, mit diesem extra Gelenk.
Und wir haben uns aber nicht mal getraut mit dem Ding, weil wir so, sie so ganz cool, ja, okay, kein Problem.
Geil.
Ich erledige das für
Sehr
euch.
Sehr gutes Team da in der Familie auf jeden
absolut.
Fall.
Absolut.
Also, ich habe für dich eine Frage.
Ja.
Wie nennen dich deine Eltern?
Also mein Vater ist ja auch schon ein bisschen älter und meine Schwester heißt Elaine. Und dann sagt er manchmal, kommt manchmal durcheinander, obwohl er nur zwei Kinder hat.
Ja, macht meine Mutter manchmal auch. Und sie nennt mich, manchmal macht sie Jorge, Juan, Alvaro. Okay, mein Opa, meine Onkel genannt und dann wirklich, es ist krass, ja, es ist sehr lustig, ja. Die verwechseln sich gegenseitig alle.
Ja, okay, und die kommen auch manchmal durcheinander mit, wenn ich Geburtstag habe, wie alt ist sie jetzt nochmal?
Aber es gibt nicht so ein...
Die ist krass.
Krass, krass, krass.
Wie viel verdienst du im Monat?
Boah, das ist eine verrückte Frage. Wie,
aber das Gute ist, wir können sie einfach ignorieren.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Ja, ich gucke auch nie auf mein Konto.
Okay. Genau. Ich kann einfach damit die Miete zahlen, das reicht.
Über welche Jugendsünde musst du lachen?
Jugendsünde?
Ja, die gehen einfach davon aus. Ich habe mir einmal...
Okay,
oh
antworte
Gott.
Du einfach selber drauf.
Ich hab mir einmal den Kopf...
abrasiert?
Ja.
Komplett? Mhm. Krass. Und aus welchem Grund?
Ich habe eine Frau gesehen, die hatte das und bei der sah das cool aus. Und das Ding ist, man ahnt ja gar nicht, wie schief der eigene Kopf ist.
Ja.
Du weißt erst, wenn du keine Haare mehr hast.
Und es war schief?
So schief. ich habe mir den Kopf von hinten angeguckt und habe gedacht, was ist da denn los?
Oh mein Gott.
Mein Kopf ist schief.
Krass, aber das ist echt krass, ne? Ich glaube, bei mir wäre es auch schlimm. Ich würde das nicht machen können. Ja.
Aber das weiß man ja vorher nicht.
Aber allein, wenn man schon hier so berührt bei mir, denke ich, wow, Alien.
Ja, hätte ich mal
Alien
machen sollen vorher, dass man so denkt, oh nee, ist schief, lieber nicht zeigen.
Sieht gut aus, ja.
Aber ich war so, ich habe von hinten ins Spiel geguckt, gedacht, krass, wie schief mein Kopf ist.
Krass.
Das dauert ja ewig, bis du wieder
kannst. Ja, ja. Wow. So. Wie alt warst du da?
Ich müsste so 11, 12 gewesen sein.
Oh, so früh schon. Alter, wow, krass.
Okay. Hast du eine Jugendsünde?
Ich weiß nicht genau, also Jugendsünde, also was Verrücktes einfach, was man gemacht hat oder was. Ich habe so eine Kindersünde gehabt. Also, dass ich als kleines Kind mit meinem Bruder, mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich. Mhm. Und und er hat sozusagen, ich habe immer ihn angestiftet, Sachen zu machen mit mir. Manchmal böse Sachen. Und wir haben halt so...
Denkt man gar nicht bei dir.
Ja, wir waren in Barcelona. Ich war schon ganz frech. Ja, ich war schon frech. Ich habe so mit diesem Good Boy-Image gespielt und ich wusste, dass Leute dann nicht denken, dass ich das war. Aber ich war frech. Und dann habe ich halt mit meinem Bruder Lego-Steine aus dem Fenster geworfen. Wir haben im ersten Stock da in Barcelona gewohnt, in dieser Wohnung da. Und dann haben wir halt so Lego-Steinchen einfach rausgeworfen aus dem Fenster und Leute erwischt. Und dann haben halt ein paar Mal Leute geklingelt einfach an der Tür. Und dann haben wir dann Anschiss bekommen von meinen Eltern natürlich. Aber
und dann hast du alles auf deinen Bruder geschoben?
An dem Tag nicht.
Aber sonst.
Ja, anderen Mal vielleicht, ja. Ja.
Aber hast du auch so später irgendwie Quatsch gemacht? Oder, also, mir hat neulich jemand eine Geschichte erzählt. Da hat der irgendwie seine Freundin kontrollieren wollen.
Aha, also seine Freundin?
Jemand, der beim Film arbeitet.
Okay, krass.
Und der war für die Drohne zuständig. Und dann ist er halt mit der Drohne da so in ihre Wohnung geflogen und hat zugeguckt.
Oh mein Gott.
Ist da ein anderer Typ oder keine Ahnung
was?
Okay,
das ist aber krass.
Das ist schon krass, ja.
Das ist krass. Also wenn man das...
Bist du eifersüchtig?
Nee.
Nee.
Also ich
du fliegst
ein bisschen,
nicht mit einer Drohne.
Ein bisschen, ja. Aber ich bin gesund eifersüchtig.
Ah ja, okay.
Wenn es das überhaupt gibt. Mhm. Aber ich glaube schon, wenn man... Dass man so ein Signal hat, yo, also dieser neue Arbeitskollege...
Von dem redet sie viel.
Wieso denn? Weißt du so? also ich meine, eigentlich alles cool, aber ich wollte nochmal nachfragen. Ist alles okay? Oder was? Du musst schon irgendwie...
Ja, okay.
Also keine Ahnung. Aber... Weil sie hat ja auch voll das Vertrauen in mir. Also
ja.
Es ist ja auch auch ständig unterwegs. Es ist ja auch schwer zu kontrollieren. Deswegen muss man, es gibt keinen anderen Weg, einfach volles Vertrauen zu haben. Und ich glaube, es ist auch meine Arbeit, ihr das volle Vertrauen zu geben. Also vom Partner selber gegenseitig ein bisschen auch.
Ja, ich hatte so immer, also bei mir war es umgekehrt. Ich habe immer voll vertraut und war so, ja, wird schon nichts passieren. Und hat dann immer erst hinterher alles erfahren.
Ah,
das ist dann auch
ja.
doof, wenn du zu viel vertraust.
Ja, genau, man muss halt irgendwie zwischendurch.
Ja, eigentlich habe ich dann gemerkt, manchmal ein bisschen skeptisch sein, ist das ganz gut, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, habt ihr denn auf euren Handys dieses Find My aktiviert, dass ihr wisst, wo ihr seid in jedem Moment? Kann Christian jetzt sehen, wo du bist?
Nee.
Okay. Und nee, du, wo er ist?
Nee.
Okay, das wäre lustig, wenn, ja, ich kann, aber er nicht.
Und er weiß es nicht, dass ich kann.
Genau, genau. Weil wir haben das zum Beispiel.
Ah.
Und das ist auch einfach, und das ist auch, glaube ich, ein großer Vertrauenstest.
Ja.
Weil ich glaube, so richtig eifersüchtige Leute, das ist so ein Horrortool.
Ja, aber wenn sie weiß, du bist irgendwo in kilometerweit entfernt in einer anderen Stadt im Hotel.
Mhm.
Und sie findet dich im Hotel, wo du ja natürlich dann irgendwie abends bist, weiß sie ja trotzdem nicht, ob du alleine bist.
Ja, natürlich, aber es geht, also wir haben das ja auch nicht deswegen. Also wir haben es ja wirklich nur, falls, keine Ahnung, irgendwas ist passiert oder ein Unfall oder sie konnte nicht schreiben und sie ist schon auf dem Weg nach Hause und ich muss aber weg und ich muss wissen, wann kommt sie denn an oder sowas oder andersrum.
Ja.
Also eher so aus praktischen Gründen. Und wir,
verstehe.
Also ich glaube, wir gucken nicht, also ich gucke nur einmal im Tag rein. Nein, Spaß, ich guck wirklich sehr selten rein, ja. Und sie, glaube ich, auch.
Verstehe.
Ja. Was darf auf dem Frühstückstisch nicht fehlen? Das ist harmlos, harmlose Frage.
Ich bin ja nicht so Frühstücker.
Ja.
Weil ich habe, wenn ich aufstehe, erstmal nicht so richtig Hunger.
Mhm.
Und ich brauche dann irgendwie so 2-3 Stunden, bis ich überhaupt Hunger habe. Und bis ich Hunger habe, ist schon Mittagessen.
Ah ja, krass, okay. Aber so, dann machst du so eine Art Fasting.
Nee, gar nicht ohne so. Ich bin so ein Nachtesser.
Ah, okay.
Ich habe nachts immer Hunger.
Krass.
Ich habe immer zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens Hunger.
Aber so Dönerhunger oder was für Hunger?
Ja, schon eher so
krass.
Bock auf
so
salziges, fettig und boah.
Krass. Aber und dann machst du das dann auch? Also jeden Abend zwischen 12 und 1 wird abend gegessen und doppelt abend gegessen?
Kommt drauf an. Also früher habe ich das mehr gemacht,
okay.
Dass ich dann abends nochmal gesnackt habe. Ich habe mir das so ein bisschen abgewöhnt,
okay.
Aber ich hatte eine Zeit lang dann immer so Sachen da, dass man dann so nachts, das ist
wow.
auch schlimmer, wenn man zu Hause ist, weil im Hotel weiß ich, wenn ich jetzt beim Roomservice anrufe, das dauert dann 45 Minuten, bis sie überhaupt da sind und dann denke ich so, oh, dann kommen die erst, dann schlafe ich schon wieder, aber zu Hause ist natürlich gefährlicher, weil da kannst du natürlich schnell mal runtergehen. Ich habe neulich, hatte ich so einen Apfelkuchen gekauft.
Oh.
Mega guter Apfelkuchen.
Mallorquinischer Apfelkuchen.
Ja,
toll.
Genau. So richtig schön schlonzig und so. Und dann bin ich wirklich nachts runtergegangen und habe einen halben Apfelkuchen gegessen und habe dann weiter geschlafen.
Oh mein Gott, krass.
Ja. Ich hatte so Bock auf diesen Apfelkuchen.
Wow, aber lecker. Ich kann es aber schon verstehen auch.
Und wenn du weißt, der steht da in der Küche und der Weg ist kurz.
Der wartet auf dich.
Mhm.
Und der ist so schlonzig.
Und dann habe ich so richtig reingehauen. Und dann wollte ich erst nur ein Stück und dann, wie es so ist, isst man irgendwann den halben Apfelkuchen.
Wow, okay, das ist aber krass. Ich versuche das nicht zu machen, weil für mich ist es, dann schlafe ich super schlecht.
Ja?
Wenn ich abends esse, ja.
Ich kann besser schlafen dann.
Ja?
Aber man sollte natürlich nicht.
Weil du komplett
essen.
Knocked out bist einfach.
Ja,
ne?
Ich bin so satt, wie so ein Baby, wenn die so beim Stillen einschlafen. So.
Ja, genau.
Und dann
genau.
habe ich diesen Apfelkuchen drin und dann schlafe ich eigentlich richtig gut.
Krass.
Okay. Und dann habe ich natürlich morgens keinen Frühstückshunger mehr. Weil ich habe ja in der Nacht einen halben Apfelkuchen gegessen.
Wow. Okay. Okay, gut. Gut, gut.
Ich habe, was war dein schlimmstes Date?
Ich glaube wirklich, dass
mit deiner Frau.
Das mit meiner Frau mein erstes Date.
Für dich, weil du so wahnsinnig aufgeregt warst.
Und weißt du, was dann passiert? Also, ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, aber bei mir ist so, seitdem ich mit meiner Frau zusammen bin, habe ich alle anderen Dates vergessen. Ich habe alle anderen Beziehungen außer
dir. Stimmt.
Also,
ja.
Das ist so,
die Dates weiß ich auch nicht mehr.
Ja, und man vergisst generell einfach, dass man überhaupt davor eine Beziehung hatte. Also, dass man, also nicht komplett so, aber trotzdem, dass irgendwie ist es halt einfach nicht mehr da.
Ja.
Es ist, weil es auch nicht mehr wichtig ist. Und das ist irgendwie auch interessant. Deswegen, ich könnte gar nicht auf diese Frage antworten. Ich habe jetzt eine Frage für dich. Ich lese sie erstmal durch.
Weil sie sehr lang ist. Was hast du für einen Riesenzettel da?
Oh mein Gott, das ist eine krasse Frage. Okay.
Okay.
Bist du gespannt?
Ja, sehr gespannt.
Das ist voll okay. Mit wem redest du, wenn du ein Problem nicht selber lösen kannst?
Naja, so wie ich drauf bin,
kannst du alles
mache ich natürlich eine Riesenumfrage. Erstmal Pro- und Kontralisten, 20 Meinungen einholen und so. Ja, also wenn ich ein Problem nicht selber lösen kann, je nachdem, was das für ein Problem ist. Also wenn das jetzt irgendwie mit so Immobilienkram zu tun hat, dann rufe ich erstmal bei meinem Immobilienanwalt an, dann frage ich meine Steuerberaterin, meine Managerin frage ich dann auch manchmal nach ihrer Meinung. Dann ruft man natürlich so verschiedene Leute aus dem Privaten an und dann hat man eine Umfrage erstellt und dann analysiere ich das.
Eine Excel-Datei.
30% sind der Meinung, das, wohingegen und
richtig.
So.
Und dann gibt es so einen Chart mit so einem Pie-Chart, dem Apfelkuchen-Chart.
Dann schlafe ich irgendwie 20 Nächte drüber und dann habe ich immer noch keine Entscheidung getroffen.
Krass, ey. Ja. Oh Mann, ey. Okay, so. Gut. Aber bist du eher unentschlossen oder, also es wirkt so auf jeden Fall mit
Also eine Nacht drüber schlafen hilft bei mir immer.
Nur eine Nacht? Das reicht dann?
Kommt drauf an. Also es gibt so Entscheidungen, da schlafe ich so viele Nächte drüber und habe dann immer noch keine Entscheidung getroffen und bin dann auch so total wankelmütig. Krass. Und dann kommt dieser eine Moment, da wachst du auf und denkst, so mache ich's.
Ja.
Und dann weißt du Bescheid.
Krass, ne? Und denkst du manchmal, dass, weil bei mir ist es manchmal so, dass ich, egal wie viele Nächte ich drüber schlafe, eigentlich hat mein Bauchgefühl schon am Anfang an gecheckt, was die richtige Entscheidung ist.
Oh, ich habe mal mit so einem, ich saß in einer Talkshow und da war auch ein Entscheidungstyp, Entscheidungsforscher wollte ich jetzt sagen, aber ich weiß gar nicht, ob das die konkrete, korrekte Bezeichnung ist. Und der hat gesagt, wenn man sich nicht entscheiden kann, dann musst du eine Münze werfen, also Zahl oder Kopf. Mhm. Und dann in dem Moment, wo sie fällt, weißt du, was du hoffst.
Oh krass, okay.
Weil du hoffst auf eine Sache.
Ja, natürlich.
Und das ist der Moment, wo du dann weißt, was du möchtest.
Was du wirklich möchtest, so im Subconscious wieder. Ach, krass, guter Trick.
Ja.
Guter Trick, werde ich probieren.
Und noch mehr gute Tricks. Dann nächste Woche schon die letzte Folge. Ne?
Richtig, das ist krass, ne?
Krass.
Es ist schon soweit. Wow.
Oje, oje.
Krass, ey. Werden wir befreundet sein oder nicht?
Oh mein Gott.
Großer Druck.
Und ich habe ja schon erzählt, ich habe gar keine Freunde
auf Mallorca.
In Spanien. Also insofern, ich bin auf jeden angewiesen.
Ja, ich glaube, du hast keine andere Wahl, glaube ich.
Ich habe gar keine andere Wahl.
Ja, sehr gut. Okay, mega. Dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Na, wie war's?
Ich fand's total lustig mal wieder und total interessant und ich find's wirklich spannend, wie intim man selber antwortet und was man sich so alles erzählt, obwohl man sich ja eigentlich immer noch kaum kennt. Also ich find's nach wie vor mega spannend und ich find's auch eine super interessante Konstellation. Also das hätte ich vorher gar nicht gedacht, dass man sich so viel zu erzählen hat.
Super gut. Also ich meine, ich sage immer das Gleiche, es war immer gut. Also ich finde, was ich schön finde, ist, dass wir einfach, es gibt keine so awkward silence moments. Und nicht mal jetzt bei der vierten Folge und jetzt kommt ja die letzte Folge. Und da bin ich auch gespannt.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Amelie Kern und Timo Klump.
Hi, hast du Kinder? Willst du welche? Die Fragen sind natürlich super übergriffig, aber du kannst mir sowieso nicht antworten. Ich bin Verena. Ich habe selbst keine Kinder. Ich hatte auch nie Babyfieber, aber auch nie wirklich die Klarheit, dass ich auf keinen Fall ein Kind haben will. Kinder kriegen oder nicht. Eine Entscheidung, die unser ganzes Leben prägt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Ich bin Mama geworden und zwar selbstbestimmt. Ich habe mich von meinem Partner getrennt, um Mutter zu werden.
Andere dagegen wollen auf keinen Fall Kinder.
Sobald eine Frau mir so einen Test hinlegt, wo zwei Striche drin sind, ist Sense für mich.
Bei wieder anderen ist das gar nicht so eindeutig.
Selbstbestimmung und gewählte Verantwortung ist was ganz Großartiges, aber die Backside ist halt eben auch genau das. Keine Verantwortung für jemand anderen.
Jede Geschichte ist anders. In der zweiten Staffel Kein Kinderwunsch spreche ich mit verschiedenen Menschen darüber, wie die Kinderfrage ihr Leben beeinflusst. Es geht um Wünsche, Timing, verschiedene Wege und Realitäten und ehrlicherweise auch um viele Zweifel. Kein Kinderwunsch, Staffel 2. Ab 21. Oktober gibt es die ersten drei Folgen der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Danach jeden Dienstag eine neue Folge.